herzlich willkommen zur vierten Folge Studio Couch Talk.
Hallihallo.
Mit Matze und Merkle. Ich bin Merkle. Nochmal vorstellen, falls die Leute ja, vergessen haben, wer wir sind oder erst eingeschaltet haben. Mir ist aufgefallen, wo ich jetzt die letzten Folgen ja geschnitten habe, dass meine Aussprache manchmal wirklich unter aller Sau ist.
Also das hätte meine
ich nie,
aber auch.
Hätte ich nie gedacht. Also ich weiß ja von meiner Frau immer wieder, sagt sie es mir, dass ich nuschel. Aber da hat wirklich sehr oft die Artikulation komplett gefehlt. Also echt krass. Und das finde ich jetzt auch gut, dass wir diesen Podcast machen, weil ich dann einfach an meiner Stimme arbeiten kann. Weil ansonsten, wann kriegst du das selber mit, dass du dich ja mal aufnimmst und so. Und dann halt einfach auch mal hörst, wie sprichst du.
Ja, stimmt.
Und mir ist auch aufgefallen, dass ich allein nur durch dieses Bearbeiten von meiner Stimme viel mehr auch in Gesprächen auf meine Stimme geachtet habe.
Echt?
Ja.
Also ich, mir ist es tatsächlich das erste Mal aufgefallen, als ich damals mit den Vlogs angefangen habe. Wobei, ja, also da ist es halt komisch, weil du siehst dich halt auch noch mit Video. Und da achtest du halt die ganze Zeit nicht nur auf die Aussprache, sondern auch, wie du dich jetzt gerade gibst, so visuell.
Ja, da denkst du auch manchmal, was machst du da? Wer ist das?
Ja, kenn die nicht. Wobei, ich habe mich nie verstellt. Also tatsächlich hatte ich das Problem nie, mich irgendwie zu verstellen oder so. Oder auch in so einem Podcast oder so. Gut, ich muss natürlich schauen, dass ich nicht ganz so viel Schwäbisch rede als normal. Nee, manchmal kommt es noch durch, aber sonst, also eigentlich ist es jetzt nicht die ganze Zeit so, dass ich jetzt überlege, so, oh, ich muss jetzt deutlich sprechen und pipapo, sondern ich laber einfach.
Ja, aber selbst da ist es mir persönlich aufgefallen, dass ich manchmal komische Sachen rede, wo ich denke so, hä, warum hast du das jetzt gesagt? Oder warum hast du das so komisch gesagt? Ohne, dass ich mich hier eigentlich absichtlich verstell.
Also ich habe beim letzten beim letzten Podcast gemerkt, dass ich tatsächlich betrunken klinge, obwohl ich völlig nüchtern war. Also.
Wieso, du hattest 3 Bier getrunken? 4 sogar, du hattest in der dritten Aufnahme noch das vierte Bier geöffnet.
Ich habe aber nur die erste Aufnahme bearbeitet bis jetzt. Und vor allem habe ich gut gegessen und ich vertrage normalerweise auch einiges.
Also was mir aufgefallen ist, gerade in der dritten Folge, dass ich da einfach so müde war. Es war keine gute Idee, die noch am Stück aufzunehmen. Durch die Pizza war ich so gesättigt und irgendwie so müde. Ich war auch auf der Fahrt daheim dann total müde die ganze Zeit.
Ja, war auch ein langer Tag.
Ja.
Mein 3 Podcasts hintereinander. Wir saßen da schon echt eine ganze Weile und haben gelabert.
Ja.
Aber jetzt mal ehrlich, so das übers Internet zu machen, ist doch eigentlich auch voll entspannt.
Ja, es geht. Also wie gesagt, ich finde es halt persönlich immer noch entspannter.
Ja, natürlich. Ich weiß voll und ganz, was du meinst. Ich verstehe das auch. Ich finde es, Gott sei Dank haben wir heutzutage diese Möglichkeit, so einen Podcast easy übers Netz aufzunehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil du fährst ja auch immer eine Stunde, ne?
Ja. Und wir haben nicht beim Aufnehmen dieses blöde Übersprechen, dieser Nachhall. Also das war... Ist doch sehr lästig.
So hat es doch eine ganz neue Qualität hier.
Naja, Qualität muss ich mal gucken. Also mit dem Mikrofon bin ich ja eh schon eine ganze Weile nicht zufrieden. Weil es nimmt immer so ganz kurze, also sehr impulstreu, finde ich, ist es auf jeden Fall. Weil halt sehr die Impulse sehr gut aufgenommen werden. Aber gerade wenn du halt so diese kleinen Mundgeräusche, so wenn du den Mund auf und zu machst, so kleine... werden immer mit aufgenommen, also so extrem prägnant aufgenommen.
Ja, das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen.
Und dann bist du halt beim Schneiden halt beschäftigt, die ganze Zeit diese Dinger rauszuschneiden. Aber irgendwann kannst du sie halt auch nicht mehr rausschneiden, weil dann hörst du es wieder und das ist so nervig.
Jetzt ist das Mikrofon oder schmatzt du einfach nur so brutal?
Kann auch sein, ich weiß es nicht.
Ich glaube eher, es ist das Mikrofon. Aber ja, tatsächlich ist mir das auch schon aufgefallen. Also wie gesagt, ich habe das NT1A hier und ich bin mit dem wirklich super top zufrieden. Für den Preis ist die Soundquali und ja, der Dynamikumfang und so weiter ist wunderbar. Ich mag dieses Mikro. Ich habe dir auch schon, ich glaube, das hatten wir in Folge 2 oder 3, wo ich meinte, dass ich solche Podcast-Mikrofone nicht so wirklich mag, weil die, die sind irgendwie immer so dumpf und logischerweise sehr direkt.
Ja, weil es halt dynamische Mikrofone sind, die dann meistens noch, also gerade bekannt ist ja das SM7B. Ich weiß jetzt auch, warum das, also das SM7B braucht sehr viel Gain. Ich weiß nicht, warum es das braucht. Weil es hat kein Übertrager drinnen eingebaut. Dadurch ist der Frequenzgang ein bisschen gerader. Aber dafür brauchst du quasi beim Preamp wieder mehr Energie, also ja mehr Gain, um das dann quasi wieder rauszuholen.
Ach krass.
Ja.
Schon wieder was gelernt?
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Dass die da überhaupt noch Übertrager, also dass die da überhaupt schon Übertrager drin haben. Bei Bändchenmikrofon weiß ich's. Das braucht halt nochmal einen Übertrager innen drin, damit es einfach auch nochmal ein bisschen lauter wird, weil die sehr empfindlich sind. Aber jetzt bei so einem ganz normalen, dynamischen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich habe auch nie eins auseinandergebaut.
Musst du vielleicht mal machen.
Ja, was ich mal machen wollte, ist mal, wenn ich mal wieder ein bisschen Kleingeld übrig habe, da gibt es von, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Bumblebee oder so, DIY-Kit-Sätze für Bändchenmikrofone. Und du kannst dir auch ein Bändchenmikrofon ganz einfach selber basteln. Also du brauchst halt vielleicht einen 3D-Drucker, dann noch so einen Neodym-Magnete, bisschen Alufolie.
3D-Drucker habe ich.
Und dann noch halt so ein Transformator. Und also halt, das ist auch so eine Sache, die mich irgendwie ein bisschen aufgeregt hat. Gerade so, ich habe früher nie verstanden, wieso heißt das Ding Audio-Übertrager. Also selbst ein Kabel ist doch ein Übertrager, das überträgt doch genauso. Weil im Englischen heißt es halt einfach nur Transformer, weil es halt umwandelt, also transformiert. Aber wenn du halt hier in Deutschland sagst, das ist ein Transformer,
dann lacht dich jeder aus und denkt an Bumblebee.
Genau, oder halt ein Optimus Prime. Weil ein Trafo kannst du auch nicht sagen. Trafo denkt dann wieder jemand an diese großen Dinger, die wirklich hier Strom...
Aber du kannst schon Transformator sagen.
Ja, weil an sich ist es ja auch ein Transformator. Er transformiert ja. Aber halt nicht in ein Auto.
Ja, aber dann kannst du es ja sagen. Du sagst ja nicht Transformer, sondern Transformator.
Ja, aber der eigentliche Fachbegriff ist ja Übertrager, ein Audio-Übertrager.
Ja, das muss man aber nicht mehr so ernst nehmen. Das ist wie die Debatte mit dem Sidechaining.
Ja, aber es sind halt so, es ist halt nicht das, was es beschreibt. So.
Ja, aber trotzdem sagst du, okay, du musst jetzt hier den Bass sidechainen und ob das derjenige dann über ein LFO-Tool macht oder... über wirkliches Sidechaining, über einen Kompressor oder einen Limiter oder was auch immer, das macht dann keinen Unterschied, keinen großen. So. Also du redest halt von Sidechaining, wenn ein Signal durch ein anderes gedackt wird. Heutzutage.
Ja.
Auch wenn du das mit einem LFO-Tool machst, passiert das ja nicht. Aber es erzielt quasi bei Fort-to-the-Floor-Mucke die gleiche Wirkung. Weil du die Kick ja im Normalfall immer an der gleichen Stelle hast. Also ich beispielsweise arbeite nur mit diesem X-Fair LFO-Tool, weil es einfach mega easy zu bedienen ist. Du kannst wirklich die Kurven komplett simpel und zugeschnitten anpassen. Hast keine vorgefertigten, wie jetzt bei diesem Niki Romero Kick-Plugin da, sondern du kannst es dir wirklich so einstellen. Und vor allem, es geht ja nicht nur um die Lautstärke, also du kannst da halt auch einstellen, ob du auf das Panning irgendwie ein LFO knallen willst oder auf Velocity oder irgendwas. Das ist total cool eigentlich.
Dieses Swoosh hat beim Editing so genervt, weil du hast es nicht rausbekommen, weil es halt immer in meiner Aufnahme drin war. Und das hast du jedes Mal gemacht, sobald ich angefangen habe zu reden. Dann kam immer dieses
Swoosh. Wann soll ich das denn sonst machen? Hier kann man es rausschneiden.
Ja, hier geht's jetzt, aber das war wirklich so nervig, das rauszubekommen.
Aber jetzt, das muss man drin lassen, weil sonst weiß keiner, über was wir jetzt gerade reden.
Das wäre auch gut, einfach rausschneiden. So. Hä? Was reden die? Was für ein Swoosh?
Hä? Was? Hier, Sweep Up, Sweep Down, was? Atmo, hä? Oh Gott, jetzt kruschelt er wieder in seinem
Buch. Ja, ich habe halt ein paar Notizen gemacht, gerade auch beim Editing. Witzigerweise, ich habe es gerade gesagt, dieses Amp. Ich habe ja auch einige Amps rausgeschnitten, aber wirklich nur dann, wenn sie nicht in einem Satz wirklich zwischengepackt waren. Mhm. Also wenn du wirklich nur eine Pause dazwischen hattest, zum Beispiel du hast geredet und dann da bla bla bla. Und dann immer in diesen Pausen kannst du es sehr gut rausschneiden. Aber sobald dieses Amp dazwischen ist, geht es halt extrem schwer, nur noch dieses rauszuschneiden.
Mhm. Ja, weil die ganze Betonung ja da drauf liegt. Also dann fehlt was.
Genau. Oder halt, du kriegst es einfach nicht so tight hin, dass das wirklich schön ein Übergang ist, den du dann auch einfach nicht mehr so krass hörst.
Das ist mir oft aufgefallen bei vielen Vocal-Produktionen. Also scheinbar ist Vocal-Editing gerade für Anfänger wirklich, das scheint wirklich ein recht großes Problem zu sein. Also du hörst halt unfassbar oft, dass das teilweise völlig falsch geschnitten ist, also viel zu früh, dass Atmer fehlen. Das ist ja, das darfst du ja beim Gesang oder so gar nicht machen, dass du einen Atmer rausschneidest. Oder dass es halt wirklich lausig komprimiert oder EQ'd ist. Also, dass die Stimme einfach ganz merkwürdig klingt. Und was viele dann machen, ist, das irgendwie kaputt effektieren. Also irgendwie, keine Ahnung, Pitch-Shift draufschmeißen, irgendwie du wirst mich gleich wieder hassen, Autotune oder so irgendwas.
Wieso?
Na, letztes Mal war doch, nee, das war der andere Debatte. Entschuldigung, ich nehme es zurück. Aber dass sie dann halt irgendwie Zeug draufschmeißen, dann klingt die total zerstört. Natürlich irgendwie stilistisch anders als eine klare Stimme, aber einfach nicht mehr schön. Und dann sind die Stimmen halt oft auch überhaupt nicht eingepasst. Also eine Stimme musst du ja wirklich schön in so eine Produktion einbetten. Ne? Du musst die da reinlegen und Platz machen und das fehlt ganz oft. Und auf einmal hörst du, wie diese Stimme sich einfach mit dem Leadsynth bekämpft. Und also scheinbar ist Vocal Editing bei ganz vielen, die frisch dabei sind, wirklich ein Problem.
Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich, ich habe keine Videos angeschaut. Ich habe mir einfach mal wieder ein bisschen Videos angeschaut. Okay, gerade Mikrofonierung so ein bisschen. Weil mir auch aufgefallen ist, halt gerade in der Aufnahme, dass die Mikrofonierung halt einfach nicht schön war. Und dass ich da halt einfach auch sehr, sehr wenig Ahnung habe. Also früher hatte ich noch ein bisschen mehr Ahnung, gerade noch zur deutschen Popzeit, aber ich habe das ja in den letzten Jahren gar nicht gemacht, irgendwas aufgenommen. Also nicht mal so kleine Schnipsel oder sowas.
Mhm.
Deswegen habe ich mich da wieder ein bisschen beschäftigt. Und gerade auch so dieses Editing, weiß ich gerade gar nicht mehr, wie ich es früher gemacht habe. Aber zum Beispiel jetzt in dem Podcast jetzt, ich habe die Atmer, wenn sie hörbar waren und der andere gerade gesprochen hat, also gerade diese Zwischenatmer, die habe ich halt gepackt, mir meinen Pfeil rausgeschnitten, sodass ich es einzeln habe und habe das halt ein bisschen leiser gedreht.
Mhm.
Sodass das halt nicht mehr wirklich im Vordergrund war. Ich habe auch während dem Editieren die ganze Zeit eigentlich nur dann Störsignale rausgemacht von einem oder von einem anderen, wenn sie mir halt aufgefallen sind, wenn ich die Stereosumme abgehört habe.
Ja, klingt eigentlich ziemlich plausibel.
Und wenn ich halt in der Stereosumme, ich hatte einen Limiter drauf mit plus 15 dB Gain einfach, um es ein bisschen hochzuziehen.
Mhm.
Und wenn du dann halt wirklich kein Störgeräusch hast, dann brauchst du da auch gar nicht wirklich viel dran machen. Erst wenn du merkst, okay, jetzt ist irgendwie was, jetzt ist komischer Raum drauf oder irgendwas, ja, so ein Ploppen, irgendwie so ein kleines Klicken oder so, wo kommt es her, was ist das? Und dann halt gesucht, rausgeschnitten, entweder war es in der kompletten Länge, also bei beiden Spuren drauf, rausgeschnitten, zusammengeschoben die Spur oder halt dann in der anderen Spur halt einfach abgesenkt, ein paar dB.
Mhm. Doch, klingt gut.
Ja.
Und ich fand, die Aufnahmen, die ich von dir gekriegt habe, die klangen auch echt gut. Also so vom Schnitt und vom Pre-Editing quasi.
Ja gut, es ist halt ein 1A-Wandler, halt das Apollo Twin.
Mhm.
Ja gut, ich habe Studio-Standard. Also eigentlich in vielen Studios steht halt ein Apollo rum, weil sie halt einfach verdammt günstig sind und verdammt gut.
Ja. Na gut, ich habe an den Aufnahmen auch nicht mehr so arg viel gemacht. Ein bisschen bei beiden halt ein bisschen EQ und in der Summe dann nochmal eine Compression drauf. Zwei De-Esser noch ein bisschen, weil entweder waren es deine oder meine S-Laute ein bisschen scharf waren. Ich glaube, meine waren es. Und dann hat es gepasst. So. Also arg viel mehr habe ich da jetzt nicht dran gemacht. Na, das Intro noch vorgeschoben, klar. Und dann geht's ab. Aber ja. Ich glaube, da müssen wir noch echt viel rauskürzen.
Wo?
Aus dem ersten Podcast.
Ach so. Ja, ich war mir nicht sicher, das am Anfang. Weil du bist halt noch rumgelaufen. Das war ein bisschen unpraktisch.
Das ist ja okay. Aber ich meine, so ein paar Aussagen oder so, die ich jetzt vielleicht anders getroffen hätte, sagen wir es mal so.
Ja, das könnten wir nochmal machen. Oder das haben wir dann schon gemacht. Wenn ihr diesen Podcast hört.
Richtig, ja. dann ist das alles schon erledigt. Ha! Dann wissen die ja gar nicht, von was wir reden.
Nachher haben wir dann komplett alle Amps rausgeschnitten und die so, hä, da waren doch gar keine Amps.
Stimmt. Ja. Also pass auf, was du sagst jetzt.
Warum?
Ja, nicht, dass die Leute unnötig verwirrt sind.
Eine Frage habe ich an dich.
Oh je.
Output, also nicht Output, der Level vom LUFS bei den Podcast-Folgen. Auf wie viel hast du ihn gemastert oder hochgezogen?
Kann ich dir nicht sagen.
Weil ich habe nachgeguckt, schon wieder ein Amp drin. Unfassbar. Aber mir fällt es langsam immer mehr auf, weil ich da auch wirklich mehr drauf achte, immer beim Sprechen. Aber ich sag's trotzdem noch.
Mhm.
Nee, ich habe nachgeguckt, gerade Spotify und iTunes, also bei Spotify weiß ich's, die haben minus 16 LUFS. Also drüber brauchst du gar nicht gehen.
Mhm.
Für alle, die nicht wissen, was LUFS sind, LU steht für Loudness Units. Ist quasi in der EBU 128 geregelt, wie Audiodateien gemessen werden.
Was ist denn die EBU 128?
Die EBU ist die European Broadcast Union. European Broadcast Union, ja. Genau. Ist eine Verbindung zwischen von Radiosendern. Weiß ich gerade gar nicht ganz genau, wer da alles drin sitzt. Muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall ist es ein Regelwerk für Radiosender. Einmal, wie Lautheit überhaupt gemessen wird. Gibt es mehrere Methoden und da bin ich jetzt unvorbereitet für das Ganze.
Ja, aber das ist doch schon eine gute Erklärung.
Auf jeden Fall ist es halt ein einheitliches Vorgehen, wie man Lautheit misst. Es gibt nämlich, oder es gab die Problematik, die gibt es heute immer noch, des Loudness Wars. Viele kennen es ja, man möchte immer oder man versucht oder hat versucht, seine Produktion immer lauter zu machen.
Was ich überhaupt gar nicht verstehe. Also ich habe das tatsächlich bei Tech oder so, habe ich das bei meinen Produktionen, habe ich das nie so richtig gemacht. Also natürlich schaut, also bei mir liegt beispielsweise immer ein OTT hinten auf dem Master. Da schaue ich einfach, dass ich da noch ein bisschen Upward Compression drauf gebe. Aber so bei mir, Limiter auf dem Master, der ganz am Schluss in der Kette ist, der greift immer nur maximal die Peaks ein bisschen ab und dann ist das gut. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwann mal gesagt habe, boah, das Ding muss jetzt wirklich richtig krass laut sein, weil ich mag den Klang einfach nicht mehr. Also da fehlt die komplette Dynamik und alles. So, das
genau.
Ist gar nicht meins. Also nee, die fühle ich dann nicht mehr, die Mucke.
Ja.
So.
Die Problematik, wo das ja eigentlich herkommt, ist ja die, dass sobald ein Track 0,5 dB lauter ist, empfindest du ihn als besser klingend. Obwohl es nicht unbedingt sein muss, nur weil er lauter ist, dass er besser klingt. Und
ja, dadurch ist halt lauter.
Genau, und dadurch haben die ganzen Leute halt angefangen, ihre Tracks immer lauter zu machen, dass es halt lauter ist wie die Konkurrenz, bis halt zu einem Limit, wo es halt einfach nur noch scheiße klang.
Mhm.
Und das ist halt auch so eine Sache, dank Spotify und den ganzen Streaming-Diensten, die halt gesagt haben, so nee, wir wählen uns da einen Wert aus, der liegt bei minus 16 LUFS. Zum Beispiel so wirklich krass hart komprimierte Tracks liegen halt bei minus 6, minus 8 LUFS. Und die haben halt dann wirklich keine Dynamik mehr. Und das merkst du auf einer Anlage, wenn du jetzt dann, also nochmal zurückzukommen, was Spotify dann macht, alle Tracks oder alle Lieder von jedem Künstler werden auf den gleichen Level also angepasst. Das heißt, die sind dann alle gleich laut. Und dann kann man dadurch auch wirklich dann entscheiden, welcher wirklich besser klingt, da die ja beiden gleich laut sind. Und dann überzeugt in den meisten Fällen das Dynamischere. Also ja. Die dynamischere Sachen. Und das ist halt das Tolle dran, denn man muss nicht mehr laut machen, um unterzugehen, sondern man kann sich wirklich an diesen Richtwert halten, ein bisschen drüber gehen, dass vielleicht noch ein paar dB leiser gemacht wird. Aber dass man einfach diese komplette Dynamik nutzt.
Ja, aber die meisten machen es halt nicht. Beziehungsweise ich glaube, viele wissen es auch einfach gar nicht besser. Die meinen halt einfach laut, 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 laut und dann ist gut. Ich wusste damals nicht mal, wie das geht. Ich weiß noch, dass ich damals bei Produktion, wenn die fertig waren, saß ich mit André dran und dann hast du mal eine professionelle Produktion reingezogen und deine. Und bei der professionellen hast du komplett, also eine weiße Wand quasi und genau. Bei uns war da irgendwie nur so ein dünner Faden in der Mitte, wo wir uns auch gedacht haben, wie kriegt man das denn hin? Wie zur Hölle macht man das denn laut? Das haben wir nicht verstanden. Und irgendwann kam man dann halt mal dahinter, dass man das halt ganz easy mit einem Gain, also einem Limiter und einem Gain und so weiter hinkriegt. Oder gerade mit so einem OTT, Upward, Downward Compression und so. Aber ganz ehrlich, irgendwie, habe ich so in dem Sinne noch nicht gemacht. Natürlich schaut man, dass es laut ist, also dass es nicht zu leise ist, sagen wir mal eher so rum. Aber ich habe trotzdem seit ja immer noch drauf geschaut, dass die Dynamik nicht flöten geht, weil das kann ich, wie gesagt, das kann ich überhaupt nicht leiden. Also da genieße ich Musik dann auch nicht mehr. Ja. Das war letztens auch bei einem Podcast, sorry, da war irgendwie so ein ich glaube, Mashup Germany bei United We Stream. Und diese Streams kann ich mir nicht anschauen, beziehungsweise nicht anhören. Also die Jungs und die legen schon geil auf, ja. Aber es ist so kaputt limitiert und kaputt komprimiert, dass ich einfach keinen Spaß beim Hören habe. Weil da hörst du es, weil auch das klingt einfach nicht. Nee.
Weil die meisten Clubanlagen halt auch genauso eingestellt sind und du musst eigentlich heutzutage immer noch diese Lieder so laut machen für die Clubs, weil sonst dein Track im Club untergeht beim Spielen. Anders sieht's rum aus, wenn du mit Vinyl spielst, weil die haben halt.
Andersrum sieht's aus.
Ja. Wenn du halt mit Vinyl spielst. Da hast du halt einfach keine so eine kleine Dynamik. Da hast du halt eine große Dynamik. Und wenn du dann halt laut machst und wieder diesen gleichen Lautness, diese gleiche Lautheit hast, von beiden wirklich wahrgenommenen, dann ballert dir das Vinylmaster halt ordentlich rum. Das ist auch die Sache, warum die Leute immer sagen, Vinyl klingt besser. Nicht das Medium klingt besser, sondern das Master für die Vinyl klingt besser.
Ja, aber ich mach's beispielsweise immer so, dass ich mir beim Auflegen, und das bringe ich ja den Schülern in meinem Unterricht auch bei, dass eine Sache, die du bei der Track-Vorbereitung machst, bevor du einen neuen Track einspielst, ist, dass du auch mal schnell in den Drop scrollst und dann einfach mal auf deine Pegelanzeige schaust, wie laut er gerade ist. Und den da eben angleichst mit dem Drop, der gerade am Laufen ist. Gerade weil, und das ist ja tatsächlich das Schöne an Techno, gerade in dem Bereich ist es tatsächlich nicht so, dass alles extrem laut ist, so, sondern da hast du teilweise echt wirklich große Unterschiede. Und manche Tracks brauchen diese Dynamik auch. Die können sich es gar nicht leisten, so hochkomprimiert zu werden. So, das geht einfach gar nicht. Ja. Weil die dann halt wirklich auch wirklich, da geht alles flöten, das komplette Soundscaping und so weiter. Und da ist es dann tatsächlich so, dass du angleichen musst. Da musst du wirklich vorher hingehen und schauen, wie laut ist der Titel jetzt? Okay, dann träge ich den ein bisschen Gain nach oder ein bisschen runter. Und das ist bei mir fest verankert, wenn ich auflege beispielsweise.
Ja, aber klappt das so gut durch die Pegelanzeigen? Weil die sind ja eigentlich auch nicht halt wirklich, dass du da aus dieser nur anhand von der Pegelanzeige sagen kannst, okay, der ist jetzt laut oder leise.
Ja, gut, aber gut,
klar, Genre-Indexen geht es schon ein bisschen.
Bei größeren Unterschieden geht es perfekt. Bei kleinen, also je feiner es wird, desto weniger genau kannst du es, denke ich mal, einstellen. Du kriegst aber auch irgendwann ein Gefühl dafür. Also du, das ist ja auch die Sache, als DJ musst du ja auch wissen, was du spielst und du musst die Titel kennen. Und wenn du dann merkst, okay, der eine Titel, der kommt live, der mag genauso laut sein auf der Pegelanzeige, aber er kommt einfach nicht so krass. Dann schraubst du den einfach lauter. Und das weißt du dann normalerweise auch, ne, bei den Titeln in deinem Set.
Ja, klar.
Und wenn du das eben nicht auswendig lernen kannst oder möchtest oder was auch immer, weil du so viele Tracks hast, ja, dann schreibst du dir irgendwie in die Tags, in die MP3-Tags hinten als Kommentar oder sowas rein. Keine Ahnung, also irgendwie in Klammer plus 2 dB und dann weißt du, okay, den muss ich ein Stück lauter machen. Ne? So, und so mache ich das halt. Aktuell, weil gerade im Bereich Tech gibt es da schon große Unterschiede, gerade auch im Genre. Progressive Tech ist meistens deutlich anders gemischt als so wirklich dieses schranzige Deep Tech. Und du hast ja deine Dynamiken auch ganz anders verteilt. Bei Deep Tech hast du wirklich, oder bei Schranz hast du wirklich deinen hauptsächlichen Dynamikumfang unten in den Bässen und oben drüber ist eigentlich nur noch Füllmaterial. Bei Progressive hast du wirklich im Mitten- und Höhenbereich extrem viel ausgefüllt, aber dafür halt im Bassbereich nicht so unfassbar viel. Und das muss man dann eben auch wissen, wenn man es live spielt.
Ich vergesse das immer nur. Also ich mache es dann immer meistens schon, wenn es zu spät ist, dann merke ich nur so, ups, immer ein bisschen leiser, wieder ein bisschen lauter drehen. Weil ich auch einfach zu selten spiele. Also ich spiele vielleicht, wenn es hochkommt, dreimal im Jahr oder so.
Du müsstest
echt mal öfter spielen. Und dann bereite ich mich da immer vor. Ja, ich weiß. Ich möchte auch mal demnächst wieder mal mit Jona mal schreiben und da unser Projekt mal anfangen. Und das jetzt auch ein bisschen schleifen lassen.
Was wolltet ihr denn noch machen?
Auch ein Tech-Projekt. Halt dann als Duo zusammen produzieren und auch zusammen auflegen. Das war so geplant, aber es hat sich jetzt auch ein bisschen im Sand verlaufen zurzeit. Moment, ich muss mal kurz die Kopfhörer wechseln. Einen Augenblick. Hallo?
Willkommen zurück.
Sehr gut. Nee, ich habe die Kopfhörer gewechselt. Ich habe gerade noch die DJ-Kopfhörer verwendet, weil die geschlossen sind. Einfach um diese Rückkopplung vom offenen Kopfhörer, den ich jetzt habe, vom DT990er, um dem vorzubeugen, aber die drücken so extrem. Ich habe allgemein sehr Probleme mit Kopfhörern, weil meine Ohren halt nicht für Over-Ears gemacht sind.
Ja, aber warum hast du dann keine On-Ears, so wie André? Die HD25 beispielsweise. Das ist ja auch immer das, wenn irgendjemand mich fragt, was für Kopfhörer brauche ich denn so, da musst du halt immer schauen, ob das mit was deine Ohren das Beste ist. Bei André war es so, er hat ein bisschen abstehende Ohren. Weshalb die dann quasi immer auf die Innenseite von den Kopfhörern drücken. Und das tut dann auch weh mit der Zeit.
Ja, genau so ist es bei mir auch. Zum Auflegen sollte ich mir dann noch echt mal welche holen, gerade On-Ears. Aber in der Produktion oder also gerade im Tonstudio, da hast du eigentlich sehr selten On-Ears.
Ja, das stimmt.
Deswegen.
Ja, dann hol dir doch dort die 770er, die geschlossenen.
Ja, sollte ich machen.
Die habe ich ja auch.
Gerade kein Geld, das ist das Problem.
Da sind wir schon zwei.
Ich habe mir ja die 990er geholt, weil sie einfach fürs Mixing besser sind wie die 770er. Die Problematik ist aber, die du eigentlich, also meistens kriegst du ja mit so geschlossene Kopfhörer, offene Kopfhörer. Was ist so der Unterschied? Was dir aber in den meisten Ratgebern keiner sagt, ist, dass du den Leuten in deiner Umgebung mit offenen Kopfhörern auf den Sack gehst.
Ja.
Also selbst wenn du für dich normal hörst, guck mich meine Frau manchmal an und sag mal, wie laut hörst du eigentlich? So. Obwohl ich ja gar nicht laut höre und nerv halt dann immer sie so und dann brauche ich die Kopfhörer auch nicht verwenden, weil wenn sie eh mithören kann.
Das ist auch der Grund, warum du mit solchen Kopfhörern auch im Studio nicht aufnehmen kannst.
Ja, weil du halt gerade dieses Ding wieder halt hast, dass die einfach wieder, je nachdem wie laut das Playback halt ist. Jetzt beim Podcast geht's, weil wir ja meistens eigentlich immer abwechselnd reden und das kann man dann eigentlich später sehr gut rausschneiden oder halt was ist rausschneiden mit dem Gate schön raus. Hast du eigentlich ein Gate verwendet?
Nein.
Keins? Okay. Aber das Rauschen oder so Hintergrunddinger sind nicht so arg laut geworden dann beim Hochziehen?
Nö, das geht. Das geht total.
Okay.
Weil halt auch gerade jeder Podcasts macht, ne? So jetzt denkt jeder, wir sind voll die Nachmacher. Ja. Aber sind wir eigentlich gar nicht. Wir hatten die Idee vor allen anderen.
Aber wir haben es nicht umgesetzt.
Das ist richtig, ja. Du hast es nicht umgesetzt.
Ja. Du hättest ja auch mal in die Pötte
kommen können. Nee, nicht immer ich. Das wäre echt voll nice, ey, wenn du irgendwie deine Gedanken aufnehmen könntest.
Ja, um es mal wirklich anzuhören, was du für schwachsinnige Sachen manchmal denkst. So.
Ja, aber teilweise hast du auch, also mir geht es manchmal so, ich habe so coole Ideen für Tracks oder für, weißt du, so, keine Ahnung, irgendwelche Motive oder ein cooler Breakdown-Part oder eine Drop-Idee. Und wenn die eins zu eins, so wie sie in meinem Kopf ist, wenn die irgendwie, wenn man die aufnehmen könnte, ja, das wäre der Shit.
Ja, klar.
Das wäre der Übershit.
Weil oft denkst du dir so, oh, voll die gute Idee, die spielst du demnächst mal ein oder die notierst du dir irgendwie, aber meistens selbst, bis du diese denotiert hast, ist die Idee schon wieder weg.
Ja, deshalb mache ich mir tatsächlich momentan oder mittlerweile immer Sprachaufnahmen ins Handy und tatsächlich hilft es zumindest, die Idee nicht zu vergessen, weil wenn ich es mir dann wieder anhöre, dann weiß ich wieder, ah ja, stimmt, das war das, okay. Und dann, wenn ich vor FL hock und das dann versuche, da reinzuhacken, dann höre ich mir das immer mal wieder an, dass ich nicht zu arg von der Idee wegkomme. Und weil wenn du dann irgendwie ein Preset raussuchst oder irgendwie mal auf die Schnelle oder versuchst, die Melodie zu bauen, dann verhaspelst dich ja recht schnell und hast dann die Originalidee eigentlich, die du hattest, wieder vergessen. Und wenn ich mir das dann ständig immer wieder anhöre, beim Produzieren selber, dann läuft's. Also da habe ich dann gar kein Problem mehr damit.
Habe ich mir auch schon mal überlegt, das zu machen, bloß ich kann halt keine Töne wirklich treffen. Also ich weiß nicht, ob ich Töne treffen kann. Sag mal eher so rum, ich denke mal eher weniger. Dann denke ich mir halt immer, okay, dann bringt es ja auch jetzt nichts aufzunehmen, weil du triffst ja eh den Ton nicht. Also ist dann die Melodie, die du hattest, ja eigentlich dann auch wieder weg.
Nicht unbedingt. Was ich mal gemacht habe, ist bei einer Da hatte ich auch eine Idee für eine Melo, habe die eingesungen in mein Handy, eingesummt quasi und habe die Töne nicht gefunden so und dachte ich so, fuck, was machst du jetzt? Melodyne drüber laufen lassen, das Ganze einfach radikal 100% korrigiert, geguckt, dass ich in der Skala bleibe und dann als MIDI exportiert. Und da war dann die Melo. 1:1 genauso, wie ich sie eigentlich mir vorgestellt hatte.
Das ist auch keine schlechte Idee. Könnte ich auch mal probieren.
Ja, man muss nur so ein paar Tipps und Kniffe muss man kennen.
Ja, aber du hast ja dann, musst die Melodie nicht auch schon erst deine Tonart festlegen, damit er es erkennt oder damit er es auch richtig ziehen kann? Weil du kannst ja nicht sagen, zieh's mir mal auf alle 12 Noten.
Kannst du schon. Je nachdem, wie falsch du gesungen hast, klappt es entweder gut oder schlecht.
Okay. Muss ich mal ausprobieren.
Ich probier's einfach mal aus, ja klar.
Ich habe aber keinen gescheiten Pitch-Shifter, muss ich feststellen.
Melodyne. Oder Waves Tune.
Waves LT-Tune. Die haben ja gerade auch Rabattaktion.
Mhm.
Mal gucken, vielleicht kaufe ich mir
den nächsten Mal zuschlagen.
Weil mir ist auch aufgefallen, ich habe gar keine so Restoration-Plugins. Irgendwie wirklich so ein D-Clicker, ein De-Esser. Also De-Esser schon. Nee, ich glaube nicht mal einen richtigen De-Esser, also der rein De-Esser ist.
Also was ich wirklich hardcore empfehlen kann, ist das Platinum-Bundle von Waves. Weil, also ich habe mir das vor jetzt einem Jahr oder so oder länger her gekauft. Das ist wirklich der Shit. Also da sind so ultra coole Plugins dabei, mit denen man wirklich so gut arbeiten kann. Gerade auch was De-Esser und Compression und so weiter angeht. Das sind Sachen dabei, von denen hast du dein Leben lang nur geträumt quasi. Also schadet wirklich nicht, sich mal das Platinum-Bundle zu kaufen. Ich habe es damals am Black Friday geschossen. Da hatten die einen guten Deal da drauf.
Das Problem halt bei diesen ganzen Waves-Bundles, da sind halt auch so viele Sachen drin, die ich halt gar nicht brauche oder gar nicht nutze. Und dann zahle ich halt wieder sehr viel für Sachen, die ich halt einfach nicht brauche.
Das stimmt, aber tatsächlich sind in diesem Platinum-Bundle wirklich viele, oder also wirklich, da sind wenig unnütze Sachen dabei, sagen wir es mal so.
Ja, ich meine nicht unnütz im Sinne von dem, was sie so tun, sondern ja, unnütz schon, halt für mich, weil ich habe halt meinen Workflow, mit dem ich halt gut arbeiten kann. Und dann fehlen mir halt nur so gewisse Sachen, so zum Beispiel diesen MaxPass, den du gezeigt hast, oder diesen H-Comp. Das wären halt dann so Sachen, wo man sagen würde, jo, die könnte man sich halt überlegen. Aber
ja, Vitamin, Ultra Pitch 6 Voices, Ultra Pitch 3 Voices, dann den Waves Tuner, dann die EQs sind noch echt gut, den Max Volume ist noch gut, dann Vox Volume, Vitamin, falls ich ihn noch nicht erwähnt habe. Dann gibt es noch den so ein Panorama-LFO, also so ein LFO-Tool, wo der halt noch ziemlich geile Panning-Effekte und so machen kann, auch so im Raum und so weiter. Der Reverb ist ganz cool. Dann haben sie extrem coole Multiband-EQs und Kompressoren. Also das ist quasi ein EQ, aber die einzelnen Bänder sind trotzdem noch komprimiert.
Ja, ein dynamischer EQ.
Ja, genau. Danke. Genau das. Also komm schon, das sind schon, also da ist wirklich einiges dabei.
Ja, aber nichts, wo ich jetzt sage, das benötige ich unbedingt.
Doch, du weißt es nur noch nicht, dass du es benötigst.
Nein.
Doch, das war bei mir auch so. Ich dachte, die Hälfte brauche ich nicht, aber mittlerweile wüsste ich gar nicht mehr ohne, wie ich auskomme.
Ich sehe die ganze Sache halt so, genauso wie mit Samples, das ist mir aufgefallen. Samples sammeln oder also Libraries ziehen, gerade so groß oder so, wenn jetzt ein Kumpel irgendwelche hat und dir gibt, ist sehr unproduktiv, weil du hörst die nie alle durch. Und du beschäftigst dich mit denen auch gar nicht, weil es einfach so eine große Masse ist, dass du da völlig den Fokus verlierst.
Ich habe 200 GB an Samples. Und ich würde sagen, ich kenne 90% davon. Weil ich wirklich immer nur damit arbeite und wirklich intensiv mit denen arbeite, die ich habe. Also wenn ich einen Sound suche, dann weiß ich ganz genau, wo ich ihn finde. Wenn ich irgendwas im Kopf habe oder so. Also dann, das soll jetzt gar nicht angeberisch klingen oder so, aber das ist tatsächlich mittlerweile echt so, dass ich wirklich sehr genau weiß, okay, ich suche jetzt hier irgendwie eine Percussion oder da einen Loop oder irgendwas. Da suche ich mal da und da und da und da. Was ich, und da gebe ich dir recht, aber dafür extrem unproduktiv finde, ist, wie heißt denn das jetzt? Splice? Nee. Es gibt doch Splice.
Doch,
es gibt
Splice.
Dieses, ja, genau, das Programm, wo du halt alle Zugriff auf alle möglichen Samples und Soundbank hast. Also, ich habe Leute kennengelernt, die arbeiten ultra gern damit. Ich persönlich könnte es mir nicht so unbedingt vorstellen, weil, naja, wenn du nach einem, du suchst beispielsweise nach einer Atmo oder so und hörst dir dann die ersten vier an und dann nimmst du davon vielleicht ein. Und jeder andere, der auch Atmo eingibt, der hört sich dieselben vier Samples an und nimmt dann auch einen davon. So, und meiner Meinung nach führt das dazu, dass die meisten Leute irgendwo die gleichen Samples benutzen und gar nicht mehr wirklich kreativ arbeiten. Es gibt ja viele, die betreiben ja nur noch Sampling, machen ja alles nur aus Samples und machen gar nichts mehr selber. Also jetzt gerade mit einem Synthi oder so, dass die sich so einen ganz eigenen Sound kreieren oder so. Sondern viele, die schmeißen halt ein Sample irgendwo rein und sagen, ja cool, ja ne Kick, ja cool, ne Clap, ja cool, Snare, cool, Percussions, cool, zwei Loops, Techno-Track, fertig. So, und das finde ich irgendwie ein bisschen, ja, schade.
Ja, aber ich meine, solange es funktioniert, warum nicht? Mir ging es jetzt halt nur bei dieser Aussage allgemein um dieses halt, wenn du halt von was sehr viel hast und so, dann kannst du es nicht genießen und dich halt nicht drauf konzentrieren. Das ist so was ich festgestellt habe. Das ist genauso, wie wenn du früher von irgendeinem Kumpel irgendwie ganz viele Lieder bekommen hast. Da sind auch so viele Sachen, die du vielleicht spielen könntest oder anhören könntest, aber du machst es halt einfach gar nicht.
Das stimmt. Also da, das tatsächlich, ich habe das auch nie so richtig mögen, wirklich riesige Libraries oder sowas zu kriegen an Musik oder so. Habe ich ja auch meistens nicht, weil ich kannte einfach nahezu keinen, der das irgendwie gemacht hat. Und ja, aber wenn das mal dann war, dann ist es wirklich sehr schwierig, da auch einen Durchblick zu behalten. Das stimmt schon. Ich glaube, bei Samples muss man den behalten. Also wenn man sich wirklich einen Plugin-Ordner kauft oder so, also einen Sample-Ordner, dann muss man da auch wirklich schauen, was drin ist.
Genau. Und das halt wirklich mehrere Produktionen damit macht, damit du einfach weißt, okay, was davon kann ich verwenden und was nicht.
Genau.
Aber dann holst du dir immer nur einzelne kleine Packs.
Das stimmt.
Ein paar
ja,
Drums
genau.
Drin sind, wo ein paar Synths sind, aber du holst jetzt keine so riesen 4 Gigabyte Mega-Dinger.
Das stimmt. Ja, halt, da hast du recht.
Dann guckst du da meistens eh nicht durch. Und selbst wenn du mal sagst, okay, wenn du sie vielleicht nach Genre sortiert hast oder so, vielleicht ist da ein Uplifter drin, dann klicke ich bei Uplifters rein, klicke ein paar durch. Und warte dann halt, ob irgendwas passt, was mir gefällt. Aber es ist nicht so, dass ich sage, hey, genau, da weiß ich, da ist was drin, was mir in den meisten Fällen gefällt.
Ja, stimmt schon. Hast du schon recht.
Deswegen, und genauso ist es halt auch bei diesen riesigen Plugin-Bundles oder so. Also es ist ja nicht nur jetzt gerade von Waves oder so, wo du die kaufst. Es gibt ja auch gerade von Melda Production oder so, wie die heißen. Gibt es ja auch so Free-Bundles, wo Zeug drin ist. Da pickst du aber dann auch nur genau das raus, wo du weißt, wo du jetzt effektiv benötigst da dafür. Auch wenn die anderen Plugins vielleicht auch gut sind und du andere Ergebnisse oder vielleicht sogar bessere Ergebnisse erzielen könntest damit. Ich setze mich damit mit denen halt nicht auseinander.
Mhm.
Also nur wenn ich ganz genau weiß, ich habe jetzt ein wirkliches Problem, wo ich jetzt was Neues brauche. Oder das ist wirklich mal was Revolutionäres, wo du sagst, okay, das testest du jetzt wirklich in- und auswendig, aber dann ist es halt nur dieses eine Plugin, was du wirklich testest.
Mhm. Es gibt tatsächlich bei mir auch irgendwie so, keine Ahnung, 10 bis 20 Plugins, die ich absolut regelmäßig benutze. So der Rest ist so ein Zubrot. Eigentlich sind es weniger, vielleicht 10, die ich absolut regelmäßig benutze. Oder ein paar mehr. Also. Aber ja, zu viele. Ich finde es schön, wenn man Auswahl hat, aber man müsste die Auswahl halt auch kennen. Also ich muss jetzt halt auch sagen, gut, ich habe 4, 5 verschiedene EQs. Ich weiß aber auch ganz genau, welchen EQ ich für was benutze. Und welche EQ wie färbt. Ja.
Ja.
Und das sind solche Sachen. Da musst du dein. Das ist halt genau das. Du musst dein Zeug kennen. Aber das ist in jeder Branche, glaube ich, so. Also du musst dich halt wirklich auch damit auseinandersetzen. Wenn du einfach nur sagst, ich möchte produzieren und verschließt dich so total diesem Technischen, also auch mal zu lernen, gerade die Sachen, was macht ein EQ und was macht ein Kompressor und hin und her und welchen kann man für was benutzen und dieses Höhenempfinden dann zu entwickeln. Wenn du das nicht machst, dann bleibst du auf der Strecke. Das ist einfach so. Und da ist auch das große Problem, es gibt ja heutzutage diese Packs, wo alles schon fertig drin ist. Also du brauchst da wirklich wie in so einem Baukasten einfach nur Loop für Loop untereinander ziehen und dann zwei Automationen noch dazu und dann hast du schon Track fertig. Das führt halt dazu, dass die Leute meinen, sie würden kreativ arbeiten, aber in Wirklichkeit basteln die einfach bloß wie im Kindergarten irgendwie ein Puzzle zusammen, dass die dann meistens auch gar nicht mal groß irgendwie mischen, weil sie meinen, müssen sie nicht, weil oft sind die ganzen Loops und so ja auch schon echt gut gemischt.
Eben, da muss es ja eigentlich gar nicht mehr machen, groß bearbeiten.
Und dann geht es halt alles an dir vorbei. Dann hast du keine Ahnung, wie man eine ordentliche Vocalbearbeitung macht oder wie man wirklich eine Kick baut. Na, was sind die Elemente von einer Kick? Kick wird jeder sagen, ja, ist eine Kick, mach bumm, fertig. Aber das eine Kick
heißt... Heißt es der Kick oder die Kick?
Für mich heißt es die Kick.
Ja, für mich auch. Aber es gibt auch manche, die sagen der Kick. Wer sagt, dass es weiblich ist, die Kick?
Naja, besteht... das.
Also wenn du sagst Kick-Drum, dann ja klar,
ja, die Kick-Drum. Aber darauf bezieht sich das ja. Auf die Kick-Drum.
Ja, oder der Kick, weißt, der Kick, den es dir gibt. Das Soundfall.
Ja, aber das ist für mich was anderes. Das ist nicht ein und dasselbe. Das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen hier.
Ja, aber dieses ganze Technische, dafür musst du dich halt auch begeistern können, weil das ist halt nicht so, wie du sagst, du hast da halt kein schnelles Ergebnis. Ja. Das merke ich bei mir halt immer wieder selber, wenn ich gerade irgendwie ein Bauprojekt mache oder irgendein Projekt. Ich mag es halt gerne, schnelle Ergebnisse zu sehen, weil das macht dich dann auch glücklich, weil du hast halt dann ein Ergebnis. Du siehst halt, was du gemacht hast. Wenn du jetzt halt wirklich nur anfängst, was zu planen oder wirklich so feine Detailarbeiten, die du halt machen musst, damit es gut wird im Endeffekt, da siehst du halt keinen Erfolg dran. Und also ich sehe es halt gerade so Bauprojekte oder so, die werden halt erst beim dritten Mal gut, weil ich halt dann einfach gemerkt habe irgendwann mal, okay, so und so muss ich es eigentlich machen, damit es funktioniert. Und ich habe mir die Zeit bei den ersten Malen halt nie wirklich genommen.
Also beim Produzieren ist es tatsächlich wirklich so, wo ich immer sage, du musst das allererste, was du machen musst und damit du wirklich kreativ arbeiten kannst mit so einem Programm, ist, dass du einen Workflow entwickelst. Und zwar einen Workflow, den du blind in der Nacht beherrschst. Das ist wirklich so dieser dumme Spruch von Lehrern, so wenn ich dich nachts um drei weg und ich frage dich was ab, dann musst du das wissen. Ja. Und dieser Spruch stimmt nirgends so wie bei einem Produktionsprogramm, weil du eben ganz oft, also mir geht es manchmal so, dass ich im Bett liege oder so und dann kommt mir eine Idee und dann stehe ich auch gern um fünf nochmal kurz auf, mache meinen Rechner an und hack mal dieses Layout kurz da rein. Und wenn du da, je besser du dein Programm da beherrschst, je besser dein Workflow ist, desto schneller kommst du dann eben auch zu einem Ergebnis. Ne? Also das ist immer so die Sache. Wenn du an einem Punkt bist, wo du nicht mehr drüber nachdenken musst, wie du jetzt zu dem Ergebnis kommst, das du haben willst, also zu dem Ergebnis, wie es in deinem Kopf klingt, sondern wenn das einfach wirklich automatisiert funktioniert, dann bist du wirklich an einem Punkt, wo du komplett frei arbeiten kannst. Also wirklich komplett kreativ. Da konzentrierst du dich dann nicht mehr drauf, wie mache ich das jetzt nochmal, wo muss ich jetzt nochmal drücken oder was für ein Plugin brauche ich da jetzt nochmal, sondern das funktioniert völlig automatisch. Du weißt, okay, zack, ich brauche hier einen De-Esser, ich brauche hier noch einen Comp, hier schmeiß mal einen EQ, da ist unten rum ein bisschen zu viel, das mufft, dann schmeiße ich da was raus, nicht brillant genug, zack, hoch. Das sind solche Sachen. Wenn du so einen Workflow hast, dann arbeitest du wirklich kreativ, meiner Meinung nach, aber erst dann. Alles, ja, was davor ist, ist wirklich nur Übung.
Genau, weil du halt einfach diese Frustgrenze halt dann nicht hast. Also du hast dieses Frusterlebnis dann nicht. Wenn du sagst, okay, du schraubst dann im Sound und wieso funktioniert das jetzt nicht so, wie ich das haben möchte? Oder warum geht das Routing jetzt nicht? Warum kann ich jetzt was nicht aufnehmen oder so?
Genau.
Oder warum ist jetzt meine Buffer-Size oder so? Wo kriege ich da jetzt Probleme her? Und lauter so Geschichten, die du halt einfach kennen musst.
Richtig.
Damit du, einfach deinen Rechner anmachst, es ist alles startklar, ich kann gleich loslegen und muss nicht jetzt noch irgendwie 10.000 Kabel anstecken. Oder jetzt das Keyboard wieder rausholen und so. Einfach, dass wirklich alles schnell griffbereit ist, gerade für Ideen.
Ja, und halt vor allem, es muss halt auch im Kopf wirklich, ich muss mich damit auskennen. Das ist so eine Software ist ja nur dein Werkzeug. Das ist ja erstmal nichts anderes als nur ein Werkzeug für dich, um Musik zu machen. Das heißt, du musst erstmal dieses Werkzeug beherrschen, bis du erstmal wirklich Musik machen kannst. Das ist genau das Gleiche wie, keine Ahnung, zum Beispiel ein Schwertkämpfer oder so. Der muss halt erstmal lernen, wie man so ein Ding richtig führt, bevor der mal einen Kampf gewinnen kann. Ja, und das ist halt immer so, die Technik ist es halt. Du musst erstmal die Technik und damit dein Produktionsprogramm wirklich in- und auswendig kennen. Du musst jeden Schalter wissen, wo du wann drücken musst und so weiter. Und dann kannst du dich, weil dann konzentrierst du dich ja nicht mehr darauf, sondern dann konzentrierst du dich nur noch aufs Produzieren. Auf deine, rein auf deine Idee. Wird hier kurz die Melodie reingemacht, dann ladest einen Sampler oder einen Synthi, dann suchst du kurz schnell irgendwie ein Preset raus oder so, das ungefähr so ist wie, wie das, was du im Kopf hast. Ja, im besten Fall, wenn du einen Sound im Kopf hast, weißt du auch schon ungefähr, okay, das könnte ich mit dem und dem Synthi machen oder mit dem und dem. Also benutze ich jetzt Massive, benutze ich jetzt Silent, Minimoog oder was auch immer. Und dann machst du einfach nur noch. Dann arbeitest du nur noch an deiner Idee und nicht mehr daran, das Programm zu verstehen. Und an den Punkt zu kommen, das dauert sehr lang. Und viele, ja. viele, die kommen hier mit einer Erwartung her, wenn sie zu mir in den Unterricht kommen, dass die gehen davon aus, dass die innerhalb von drei Monaten so ein Programm beherrschen.
Nee.
Aber das ist halt einfach nicht so. Ich meine, ich arbeite jetzt schon wirklich brutalst lang mit dem Ding, mit dem Programm. Und es gibt immer noch Sachen teilweise, die ich manchmal rausfinde oder wo ich mir auch nochmal überlege, wo waren das jetzt nochmal? Ja. Es gibt immer so Kleinigkeiten. Du wirst so ein Programm nie zu wirklich 100% komplett in- und auswendig wissen. Aber du musst für dich einen Weg finden, wie es am schnellsten und am einfachsten geht, dass du zu einem Ergebnis kommst, was eben professionell ist und was in deinem Kopf ist. Zum Beispiel gerade Sidechaining kannst du auf so viele verschiedene Arten machen. Oder Dacken halt, ne? So, ja. Du kannst sagen, LFO-Tool oder ich mache das über den Fruity Limiter oder ich mache das über einen anderen Kompressor oder ich mache das über dieses Crossbeat-Plugin da von FL Studio oder ich mache das über einen Peak-Controller oder weißt du, solche Sachen. Also da gibt es so viele Varianten, wie du das machen kannst und es kommt halt wirklich immer nur darauf an, wie du für dich am besten damit klarkommst und eben auch am schnellsten arbeiten kannst. Weil gerade auch im Studio, wenn du wirklich arbeitest, wenn ein Künstler mit einer Erwartung zu dir kommt und ihr wollt ein Album oder einen Song aufnehmen, dann musst du wirklich on the fly schneiden können, mixen können, aufnehmen können und so weiter, ohne dass es sich groß verzögert. Weil wenn so ein Künstler im Studio mehr Zeit mit Warten verbringt, während du nochmal hier was schneiden musst und dann musst du noch eine Spur verschieben und ach ja, und was brauche ich jetzt nochmal für ein Werkzeug und so, funktioniert nicht.
Ja.
Ja.
Ich kann dir da nur recht geben. Was soll ich da jetzt groß noch sagen? Du hast ja mal wieder alles gesagt. Du redest auch mal wieder sehr viel.
Nein, ich halte mich extra zurück.
Ja, aber das ist bei dir witzig. Man muss da nur eine Frage stellen oder so, und dann plapperst du eine ganze Weile.
Weil aber ich halt immer okay. Auch eine Attitüde oder nee, was?
Eine Attitüde, eine Anekdote.
Nein. Ja, genau, eine Anekdote zu allem
möglichen. Attitüde. Ich nehme auch gerade mit zwei Mikrofonen auf. Einfach mal aus Spaß habe ich mal das andere Mikrofon noch mitlaufen. Das ist eigentlich dieses Podcast-Mikrofon von Behringer.
Mhm.
Das aber eigentlich auch kacke ist. Aber gut. Ich habe gedacht, ich lasse es mal mitlaufen. Ich hab's. Mal gucken, ob es was bringt. Einfach Spaß das halbe Mal.
So.
Zum Schneiden.
Könnt auch hier ein SM58 noch mitlaufen lassen. Oder ein K3.
Was ist ein K3? Kenne ich nicht.
Dieses von Sennheiser, so ein uraltes Startmikrofon, Richtmikrofon, wo du aber noch ganz geil die Kapseln oben tauschen kannst. Also du kannst da wirklich oben kannst eine Kugelkapsel draufschrauben, kannst aber auch eine Superkeule, die ich jetzt gerade, also ich habe zwei Superkeulen und drei Kugelköpfe. Und du kannst es halt je nach Anwendung kannst du das draufschrauben und fertig aus. Also ich benutze die Dinger meistens bei unseren Events, um die Atmo von den Leuten aufzunehmen. Total cool, die Teile. Und waren mal schweineteuer. Hab ich aber geschenkt bekommen.
Oh, sehr schön.
Von Micha.
Sehr nett. Was mir dann noch eingefallen ist, eine Frage, was war dein ungewöhnlichster DJ-Ort, an dem du aufgedeckt hast?
Auf Fuerteventura, auf dem Dach der Rezeption von einem Robinson-Club.
Ist es ein geplanter Ort, also wo ihr da öfters spielt, oder war es eine Fun-Aktion, komm, lass mal da oben spielen?
Ja, also das war wirklich so ursprünglich, also die hatten ein neues Event dort, das hieß, wie hieß denn das, Beat Club oder sowas, da wurde halt über die komplette, also oben, da hatte der Club so eine Art Promenade, da war halt das Café und da war das Schachbrett, also die Tanzfläche und da ging es dann auch zum Theater runter und es ist halt so ein riesenlanger Platz, auch mit so einem Riesenschach und so weiter. Und da haben die halt überall so Foodstände aufgebaut. Es hat ausgesehen wie auf so einem Markt irgendwie in keine Ahnung, in Japan oder so. Da war halt überall Essensstand an Essensstand, alle selber gebaut, so selber Essenswägen und Essensstände. Und da gab es dann halt Kulinarisches aus ganzer Welt. Und das war wirklich mega cool. Und da war abends Live-Musik, aber zur Eröffnung quasi sollte ich da so eine Art Sundowner spielen. Also da bei den Robinson-Clubs gibt es halt immer so einen Sundowner, der geht von 5 Uhr bis 6 Uhr abends, eine Stunde, manchmal auch zwei, wo halt ein DJ dasteht, gerade an dieser Promenade und einfach ein bisschen chillige Mucke spielt. Und da war das eben so die Einladung in den Abend. Und eigentlich war geplant, dass sie mir eine Insel aus Holz bauen und in Pool stellen und ich dann in der Mitte vom Pool auflege. Aber das hat nicht ganz geklappt zeitlich. Und ja, dann haben sie halt kurzhand gesagt, hey Matze, dann steigst du halt aufs Dach. Und dann hat mir einer, das weiß ich noch, von der hier Dekoration, hat so quasi mir ein kleines Pult gebaut aus Holz, dass die dann mit einer Leiter und so einem Flaschenzug hoch auf das Dach gepackt haben und dort irgendwie verzurrt haben mit Spanngurten und verschraubt und was nicht alles. Und ja, ich musste dann quasi mit so einer Leiter da von hinten hochsteigen und stand da auf diesem Dach. Und das war halt mega schräg. So meine Füße hatten halt immer irgendwie so, keine Ahnung, so einen richtig ekelhaften schrägen Winkel, wenn du einen Berg abgehst. Und das hat halt irgendwann so hardcore an den Zehen wehgetan. Ja. Aber war mega cool. Also da habe ich dann quasi komplett vom Dach aus aufgelegt. Und da siehst du halt über den kompletten Club und direkt das Meer dahinter. Das war der Shit. Und dann halt 4 Stunden gespielt. Danach hatte ich den Todessonnenbrand. Aber es war geil.
Ja, das glaube ich. Bei mir war es an einem Brunnen, witzigerweise. Wir haben, da wo ich herkomme, aus Heidenheim, an der Brenz, haben wir so einen kleinen Brunnen. Das sind mehrere so Blöcke. Also so verschiedenartige Blöcke, die sind halt verschieden hoch. Und daneben dran ist eine Schule, also ein Gymnasium. Und die hatten quasi Abi-Feier. Und das heißt, hieß eigentlich, okay, wir spielen da quasi in der Aula, bauen wir eine Anlage auf, kleine, also zwei Subs, zwei Tops und spielen da ein bisschen. Wo es dann losging, hat die Schulleitung gesagt, so, nee, dürfen wir nicht. Und ja, ganz kacke, jetzt haben wir halt schon das ganze Equipment dabei, zwei schwere Subs, Top-Teile. So, was machen wir jetzt? Und neben dem Brunnen, also ist quasi die Schule, der Brunnen und daneben dran ist nochmal ein Dönerladen. Ist so, ja gut, gehen wir mal zum Dönerladen und fragen nach, hey, könnt ihr uns Strom leihen? Die so, ja klar, kein Ding. Dort Strom gezapft und mitten halt dann quasi an dem Brunnen aufgebaut und dort hat dann 1,5 Stunden oder so gespielt.
Voll gut.
Wir hatten die Hoffnung, dass die Presse vorbeikommt oder so, aber leider kam keiner. Oh. Wobei die Presse auch nur 500 Meter weit entfernt gewesen wäre, aber wir haben wenigstens keinen Ärger bekommen.
Na, also immerhin.
Öffentlich Musik spielen und so.
Oh, ein lustiger Ort kann ich noch sagen, nämlich auch bei der Feuerwehrparade. Als wir unseren Verein ganz frisch gegründet hatten damals, da war ja 150 oder 275 Jahre Feuerwehr oder irgendwas, so ein Jubiläum, da gab es einen Umzug. Und wir haben einen befreundeten Bauer gefragt, ob wir hinten auf seinem Anhänger, also auf seinem Traktoranhänger, irgendwie was aufbauen dürfen. Und wir wollten uns da regelmäßig treffen und wirklich einen coolen Aufbau machen. Das Ende vom Lied war, das war der hässlichste Umzugswagen auf diesem Erdball. Also, es war einfach, wir haben irgendwie eine Holzkonstruktion da links und rechts seitlich rangebaut, die ging fast bis zum Boden und dann mit so weißer Papiertischdecke einfach bespannt, festgetackert. Ein Aggregat hinten mit Spanngurten unter den Anhänger gegurtet und oben dann halt einfach links und rechts 4 Subwoofer drauf und ein Biertisch drauf gespannt und eine Nebelmaschine und das war's dann. Es war ultra hässlich, aber das hat auch mega Fun gemacht, damit dann rumzufahren und da oben drauf zu spielen.
Hatte ich auch noch als Thema, Verein. Haben wir dafür noch Zeit? Sollen wir darüber noch reden?
Wir haben jetzt schon 60 Minuten, aber ja, können wir machen.
Ja, dann erzähl doch mal, was ist das für ein Verein? Oder soll ich?
Ja.
Ach komm, das du. Es ist ja dein Verein. Du bist ja Vereinsvorsitzender.
Es ist nicht mein Verein, es ist unser Verein. Ich war bloß der Dulli, ich bin bloß der Dulli, der damals arbeitslos war und auf die Idee kam. Ja, also wie gesagt, damals zu der Zeit, als ich bei der Firma aufgehört habe als technischer Modellbauer und bevor ich bei der Deutschen Pop angefangen oder während ich bei der Deutschen Pop angefangen habe, hatte ich viel Zeit. Und irgendwann dachte ich mir so, ich hatte immer das Problem, dass hier im Umkreis jeder irgendwie so seinen kleinen Scheiß gemacht hat, seinen eigenen kleinen Scheiß auf irgendeinem Stückle, aber es gab nichts Einheitliches so, wo man feiern gehen konnte, hier wirklich im Umkreis, weil hier ist ja nichts in der Nähe. Und dann habe ich irgendwann André gesagt, hey, lass einen Verein gründen. Und da kam dann halt erstmal direkt, aller such dir Arbeit, dass denn das so langweilig ist, als Maul, geh weg. Und irgendwie habe ich es dann durchbekommen. Und dann habe ich auch dich gefragt und dann hatten wir 7 Leute zusammen, haben das Ding gegründet. Electronic Music Friends heißt das ganze Ding. Und wir sind jetzt schon seit 7, 8 Jahren, wirklich, nee, 2013, erst seit 7 Jahren unterwegs. Als kleiner, putziger Verein, ohne große Hierarchien. Also klar, Vorstand und so weiter gibt's, aber sonst eben total gechillt und haben uns da jetzt über die letzten Jahre immer das eine oder andere Equipment noch dazu gekauft. Mittlerweile sind wir echt verdammt gut ausgestattet. Also wir haben hardcore viele Traversen, wir haben eine richtig ordentliche Tonanlage, wir haben auch mittlerweile echt sehr viel Licht und dadurch, dass André und ich halt auch viel selber bauen, kommt jetzt auch noch bald eine kleine LED-Leinwand dazu.
Bin ich mal gespannt.
Und ja, das läuft. Und wir haben da schon echt coole Projekte gemacht tatsächlich. Und wie gesagt, das mit dem Ding hier, das mit dem Feuerwehrumzug war ja eine Sache davon. Total, total krank. Aber auch coole Sachen. Zum Beispiel eine Lounge im Freibad haben wir gemacht.
Ja, wir haben ja schon ein paar Mal auf dem Stadtfest gespielt.
Auf dem Stadtfest, genau. Mit einer Riesenbühne.
Ein Camp auf der Nature One.
Oh ja.
Ein riesiges. Ziemlich. War ich leider nicht dabei.
Aber das war hardcore, Alter. Das war mega krass. Und wir hatten noch eine Lounge in Tripsdrill, im Freizeitpark, direkt vor einer Achterbahn. Das war auch echt cool, der Tag. Da müssen wir mal schauen. Oh, vielleicht kriegen wir das dieses Jahr wieder hin. Der Park hat ja jetzt wieder offen.
Ja, musst halt mal schwätzen.
Oh, da muss ich mal nachfragen, ja, absolut. Und die letzte Veranstaltung war auch ziemlich krass, weil da hatten wir, das war das allerletzte Wochenende, bevor die Beschränkungen für Corona kamen. Das war auch eine ziemlich coole Veranstaltung. Das war tatsächlich unsere erste völlig eigene, autarke Veranstaltung in der Location. Tatsächlich. Ja. Also sonst war ja Gannerbenfest, okay, da Stadtfest, da ist halt irgendwie immer Durchlauf und so. Bei so einer Lounge, Tripsdrill oder im Freibad, da sind auch immer Leute. Aber das war wirklich so die erste komplett eigene. Also wo wirklich selber auch Werbung und das war schon krass.
Ja, auf jeden Fall.
Und die haben auch gesagt, sie wollen das sehr, sehr gern wieder machen. Stromberg kam jetzt auch letztens an vor 2 Tagen und da hat mich die Pina gefragt, ob wir nicht mal eine Techno im Stromberg machen wollen. Da muss ich jetzt auch mal schauen. Ich gehe da am Samstag mal mit dem André hin und dann besprechen wir das Ganze. Weil der Laden wurde jetzt komplett umgebaut.
Nee, wird wieder eine spannende Zeit, wenn es wieder losgeht und alles aufmacht. Ja. Mal gucken, wie lange es noch dauert. Aber irgendwann wird es wieder aufmachen und dann haben wir wieder eine Menge Spaß. Jeden Fall.
Ich hoffe es doch, Alter. Und du musst mir auflegen. Ich finde es gut. Ich fand es bis jetzt immer sehr, sehr geil, deine Sets.
Ja, aber was war jetzt bei dem letzten Set? Das war nicht so sauber.
Das war unsauber gemixt tatsächlich. Ich habe mal drüber gehört. Also Songauswahl war mega gut, aber die haben waren halt
nicht paar zusammengepasst Übergänge. Auch. Ach, Übergänge auch, okay. Ich wusste halt, dass sie stilistisch halt nicht zusammengepasst haben, viele. War sehr durcheinander. War wieder hart, dann wieder weich.
Ja, am Anfang, aber am Schluss ging es dann. Da war es dann wirklich durchgehend richtig geil. Also, aber halt tatsächlich Übergänge so. Ja. Aber das nächste wird geil. Aua.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Also mir auf jeden Fall.
Ja, mir auch.
Sehr gut.
Immerhin 2. Schon gut. Gute Bewertung.
Guter Schnitt.
2 gute Bewertungen von 2 Bewertungen. Also, bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.